Leben aus einer neuen Perspektive, das ist das Thema, was wir uns als Gemeinde jetzt gesetzt haben, als Predigtreihe. Und ich möchte, bevor ich gleich predige, beten, dass Gott das lebendig macht, dass er das gebraucht. Jesus, und so bitte ich dich jetzt, dass du uns jetzt wirklich eine Zeit schenkst, wo wir in deinem Wort unterwegs sind. Und ich bete, dass es nicht einfach nur Worte sind, die wir mal hören und die wir dann gleich wieder vergessen, sondern ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Worte lebendig machst. Wir glauben, dass du diese Worte vor vielen tausend Jahren inspiriert hast. Und wir bitten dich, dass du sie lebendig machst in unserem Leben, damit wir als veränderte Menschen in die kommende Woche, in die kommenden Wochen und Jahre gehen. So bitten wir dich, Jesus, um deine Gegenwart. Amen. Also, wenn man sich mit dem Thema Perspektive beschäftigt, dann muss man ja einen Standpunkt einnehmen. Und darum möchte ich heute quasi Fortsetzung machen von dem Thema von letzter Woche natürlich. Und heute habe ich dem eine Überschrift gegeben, einen festen Standpunkt finden. Wenn man nämlich eine Perspektive auf ein bestimmtes Objekt hat, muss man manchmal seinen Standpunkt verändern, damit man eine neue Perspektive bekommt. Und darum soll es ja gehen. Man tritt mal einen Schritt näher ran, man schaut, wo kann ich das ganze Objekt mir gut anschauen. Dafür muss ich mich in meinem Standpunkt verändern. Ich muss etwas ändern. Und wie letzte Woche in dieser Predigtreihe ist eine entscheidende Frage, die uns treibt, nämlich welche Perspektive hast du auf dein Leben? Und ich glaube, dass es ein Grundbedürfnis von einem jeden Menschen ist, dass er Sicherheit haben möchte. Ich möchte einfach einen festen Stand haben. Und ich habe mir heute so zwei Bilder, die ich die ganze Predigt so ein bisschen mit durchziehen möchte. Einmal das Fundament bei einem Haus. Also worauf hast du dein Herz, dein Haus, dein Lebenshaus gegründet? Oder ein anderes Bild, was man auch nehmen kann, auch sehr stark ist, wo hast du dein Herz verankert? Dieses Bild aus der maritimen Szene, so, wo man irgendwo den Anker wirft und sagt, hier mache ich mich fest. Da habe ich mich jetzt eingegraben mit meinem Anker gewissermaßen. Und wenn ich einen Standpunkt verändern muss, dann ist das emotional sehr herausfordernd. Das macht unter Umständen Angst. Da ist Unsicherheit mit im Spiel. Deswegen ist es ja so, dass häufig Menschen in Krisenzeiten bereit sind, ihre Standpunkte zu überdenken, ihre Standpunkte neu einzunehmen. Gerade dann, wenn man merkt, das Fundament, auf dem ich eigentlich stehe, fängt an zu wackeln. Das wird unsicher. Und ich suche neue Orientierung, ich suche einen neuen Standpunkt. Dann passiert es ja häufig, dass Menschen neue Standpunkte einnehmen. Und ich habe das in meinem Leben einige Male erleben müssen. Ich habe gerade ich habe Situationen gehabt in meinem Leben, wo ich auch geistlich Standpunkte eingenommen hatte, wo ich gemerkt habe, sie tragen nicht. Hier fühle ich mich unsicher. Und ich habe gedacht, Gott müsste doch so und so handeln. Und dann musste ich meine Standpunkte verändern. Und gerade auch dann, wenn man existenziell bedroht ist und mit Gott nicht mehr klarkommt, ist es wichtig, dass manchmal einfach ein Mensch wieder den Kopf gerade rückt und sagt, hey, schau auch mal dahin. Geh noch mal einen Schritt weiter. Geh noch mal diesen inneren Schritt mit. Kann das nicht auch so sein? Und Menschen, die einem wohlgesonnen sind, Menschen, die einen lieb haben, einen an die Seite, an die Hand nehmen und sagen, komm, diesen Weg gehe ich auch nochmal mit dir. Und in dieser Predigtreihe soll es ja darum gehen, biblische Standpunkte einzunehmen, weil wir davon ausgehen, wir werden eines Tages in der Ewigkeit ankommen. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind jetzt schon ewige Wesen. Jeder Mensch ist in der Ewigkeit von Gott erdacht worden, von Gott geplant worden, von Gott gewollt worden. Und jeder Mensch wird auch eine Ewigkeit haben. Er wird nicht mit diesem Leben hier sterben und das war es dann. Das ist jedenfalls keine christliche Überzeugung, sondern die christliche Überzeugung ist die, wir werden ein ewiges Leben haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an der Stelle unser Fundament, unseren Standpunkt nochmal ändern. Weg von diesen 70, 80 Jahren, die wir vielleicht hier haben, wo wir sagen, in diese 70, 80 Jahre müssen wir alles reinquetschen, sondern wir haben eine andere Perspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Wir werden eines Tages bei Jesus sein, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist das, wozu wir als Christen aufgefordert sind, wo wir uns festmachen wollen. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, möchte ich dir sagen, auch du hast eine ewige Perspektive und Jesus lädt dich ein, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen.
Jesus sagt an einer Stelle, wer nicht an mich glaubt, der ist schon verloren. Lieben Leute, Hölle, Ewigkeit, Gottesferne bedeutet nicht irgendwie, was es nur ganz, ganz furchtbar ist. Das bedeutet, es ist Abwesenheit von Liebe, es ist Abwesenheit von Beziehung zu Gott. Und Jesus möchte jeden Menschen daraus retten. Darum ist er in diese Welt gekommen, um uns daraus zu retten, um uns zu erlösen. Dieses wunderschöne Bild vom Sklavenmarkt, wo jemand auf den Markt geht und da stehen die Sklaven, und damals in Rom, stehen sie auf so einer Empore, gebunden. Und dann kommt jemand daher und sagt, ich bin bereit, für diesen Typen Geld zu bezahlen. Das ist das Bild. Und du kannst dir das so vorstellen, jeder Mensch, der hier auf diesen Stühlen sitzt, steht da auf einem inneren Sklavenmarkt und Jesus ist gekommen und hat dich angeschaut und gesagt, ich bin bereit, für dich den Preis zu zahlen. Und das ist nicht einfach nur Silber und Gold, sondern ich bezahle mit meinem Blut. Weil das ist der Preis, den der Tod mit sich bringt. Der Tod der Gottesferne. Und Jesus ist bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr meine Worte glaubt, dann ist das wie jemand, der sein Leben auf ein festes Fundament gegründet hat. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus das. Also die entscheidende Frage ist die, vertraust du Jesus oder vertraust du ihm nicht? Das ist die entscheidende Frage. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut sie nicht, der ist wie ein Mensch, der ein wunderschönes Haus gebaut hat, aber auf Sand. Und stellt euch das bildlich vor, da stehen zwei Häuser nebeneinander, gleiche Nachbarschaft, gleicher Architekt, wunderbar. Und dann sagt Jesus, und dann fiel der Platzregen. Und dann kam Sturm. Und dann kam das, was an dem Haus rüttelt. Und das eine Haus kracht zusammen, weil es kein gutes Fundament hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Perspektive weiten für uns Menschen, dass wir nicht für diese 70 Jahre bestimmt sind, sondern von Gott für die Ewigkeit bestimmt sind. Kein Mensch ist für die Hölle bestimmt. Kein Mensch ist dafür bestimmt, in der Gottesferne zu sein, sondern jeder Mensch soll in der liebevollen Beziehung zu seinem Schöpfer leben dürfen. Und dafür ist Jesus gekommen. Darum geht's. Und die entscheidende Frage ist, vertraust du Jesus oder vertraust du ihm nicht? Daran hängt letztlich alles. Wir werden in dieser Predigtreihe parallel diese Aktion wieder haben, mein Herz für sein Haus. Das ist am 3.12. wollen wir eine Sondersammlung haben, wo wir Geld zusammenlegen. Und das hat auch mit diesen Umschlägen zu tun, die auf euren Plätzen liegen. Am 3.12. wollen wir eine Sondersammlung zusammenlegen, weil wir glauben, dass Gott in dieser Gemeinde, in der jungen Generation etwas weiter vorhat. Wir haben eine tolle Jugendleiterin, wir wollen dort aber weiter investieren, wir wollen dort ihr Daniel Wing, einen jungen, dynamischen Pastor wieder einstellen, der hier schon mal Pastor war. Und dafür wollen wir Geld zusammenlegen, als Ausdruck unserer Herzenshaltung, dass wir merken, Jesus hat uns frei gemacht von materiellen Zwängen hier im Hier und Jetzt. Und ich bin bereit, in das Reich Gottes zu investieren. Das heißt also, diese Aktion läuft die ganze Zeit weiter parallel. Und ich habe in der Vorbereitung nochmal gedacht, das Entscheidende ist für mich, dass wir das als Ziel für die Predigtreihe vor Augen haben. Mein Herz für sein Haus. Es geht also darum, dass ich etwas verstanden habe im Aufschauen auf Jesus, nicht aus Angst heraus, nicht aus, oh, jetzt muss ich doch und sonst hat Gott mich nicht lieb oder solche Dinge, sondern dass ich wünsche mir so sehr, dass in dieser Predigtreihe unser Blick auf Christus gerichtet wird, unser Herz frei wird von den irdischen Dingen und wir sagen können, weil wir dich lieben, Jesus, und weil wir glauben, dass du etwas vorhast, deswegen bin ich bereit, Nick, und da geht es nicht nur um Finanzen. Finanzen ist nur ein Teil, sondern ich wünsche mir, dass wir leidenschaftlich uns einsetzen mit dem, was Gott uns gegeben hat an Gaben und Fähigkeiten, damit das Reich Gottes vorankommt. Damit wir uns einsetzen gemeinsam für das große Ziel, was Jesus hat für die Menschen in unserer Stadt, in unserer Generation, hier an diesem Ort. Wir haben vorhin gesagt, lass den Himmel auf die Erde fallen, gewissermaßen in dem Lied. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Glauben wir gemeinsam, dass Jesus ein Bild hat von deiner Umgebung, dass Jesus ein Bild hat von Oldenburg, wo er sagt, das würde ich hier so gerne tun und ich wünsche mir so sehr, dass wir innerlich quasi unsere Fühle ausstrecken in die Ewigkeit und sagen, Jesus, wir wollen der Ableiter sein für deine Kraft hier in diese Sichtbare hinein. Darum geht's. Das wollen wir miteinander vor Augen haben. Das ist auch der Grund, dass wir in dieser Predigtreihe das Verhältnis von uns bei Gott andocken und dass das eine Auswirkung hat in unser Miteinander, aber auch in die Beziehung zu mir selbst. Dass ich eine neue Perspektive zu mir selbst bekomme. Ich wünsche mir, dass am Ende dieser Predigt Menschen frei werden von Dingen, von denen sie glauben, dass sie auf einem Fundament stehen, aber dass Gott Augen öffnet, dass das Fundament vielleicht ganz schön wackelig ist. Dass es kein festes Fundament ist für eine Ewigkeitsperspektive. Darum soll es gehen. Ich will heute gewissermaßen eine Überprüfung des Herzensfundamentes machen. Zu schauen, wo Nachfolge Jesu behindert wird. Das hat etwas mit dem Herzen zu tun und mit dem Fundament des Herzens. Auch als Christus-Nachfolger kann es sein, dass wir in die Gefahr kommen, dass wir unser Herz doch auf sandigen Boden stellen. Oder dass wir unseren, im Bild gesprochen mit dem Anker, dass wir unseren Anker in falschen Boden hineinwerfen. Ich habe das nochmal gegoogelt. Wenn man einen Anker wirft, in Schlamm zum Beispiel, ist das ziemlich schlecht. Das kriegt man nämlich schwer wieder raus. Der beste Ankerboden ist Sand. Habe ich auch nicht gewusst vorher. Jetzt seid ihr zumindest darum einen Schritt schlauer geworden heute. Also Anker werfen nicht in Schlammboden. Und ich habe vor, heute einige Bibeltexte mit euch anzuschauen, um über dieses Thema Nachfolge und Herzenshaltung da einen Schritt weiterzukommen. Der erste Text ist in Lukas 9. Lukas 9. Hier ist eigentlich alles richtig. Da ist Lukas 9. Technik, die begeistert. Lukas 9, 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, ihr seid jetzt bei 61. So nochmal. 59, da. Fehlt 60. 60 fehlt. Da war doch was. Okay, also, Obacht. In Vers 60 steht, ja, er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jetzt 61. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist der Text, mit dem ich hier einsteigen will. Da sind drei Menschen, die zu Jesus kommen. Der erste ist ein Schriftgelehrter, das kann man in Matthäus in der Parallelstelle sich anschauen. Der ist voll begeistert. Jesus, mit dem kann man Action erleben. Mit dem kann man tolle Sachen erleben. Da kommt man vielleicht am Ende sogar gut raus. Totale Begeisterung. Und Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus sagt, ich habe keine Sicherheiten anzubieten. Das ist nicht mehr kuschelig und warm, wo ich hingehen kann. Man muss bei so einem, wenn man sich so ein Nest vor Augen hat, ja, da sitzt so ein kleines Vöglein drin und da kommt die Mutter angeflogen und versorgt es wunderbar. Und Jesus sagt, sowas alles habe ich nicht mehr. Ich habe diesen sicheren Ort nicht mehr. Und wenn wir den Anfang uns von Vers 57 nochmal vor Augen führen, da sagen sie, und als sie auf dem Weg waren, Lukas hat das so konstruiert, in dem er die Texte zusammengestellt hat, hier beginnt der Weg nach Jerusalem. Das ist der Weg in die Passion. Im Johannesevangelium können wir lesen, dass Jesus einmal noch sein Haupt niederlegte. Und das war am Kreuz. Am Kreuz hat er sein Haupt niedergelegt und ist gestorben. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser begeisterte Typ da stand und sagte, geschluckt hat. Wie er darauf reagiert hat, wissen wir nicht genau. Aber Jesus sagt, wenn du nicht bereit bist, deine ganzen irdischen Sicherheiten in Frage zu stellen und sie dich hindern, mir nachzufolgen, dann hast du ein Problem. Da mag dieser Typ vielleicht denken, ich bin bereit, einen kalkulierbaren Dienst in deinem Reich zu machen. Aber an meine Sicherheiten kommst du vielleicht nicht ran, Jesus. Wie ist es mit unseren Herzenshaltungen? Darf Jesus wirklich alles haben? Oder ist uns unsere Sicherheit, unsere schöne muckelige Grube, Fuchsgrube oder der schöne Nest, das Nest uns so wichtig, dass wir sagen, nee, das ist auf keinen Fall Jesus. Da darfst du nicht ran. Das sind ganz harte Worte. Und ich stelle mir das so vor, wie dieser Typ da vor Jesus stand und das Wort Gottes sagt an der Stelle nichts, wie er reagiert. Aber ich finde das schon heftig, dass wir uns da auch in Frage stellen lassen. Sind wir bereit? Sind wir auch bereit, den Weg der Leidensnachfolge? Ich finde das eine heftige Frage. Fakt ist, Jesus nachzufolgen bedeutet, alles in den Ring zu werfen. Da kommt der zweite Mensch und den fragt Jesus, oder zu dem sagt Jesus, du folge du mir nach. Und dann sagt er aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagt dann, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Auf den ersten Gedanken muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch das mal so vorstellt, dein Vater stirbt und Jesus sagt, nee, komm her, ist nicht so wichtig, folg mir nach. Ich finde das so unfassbar unsensibel im ersten Moment. Ich denke so, Jesus, geht's noch? Also, da steht doch was von Vater, Mutter, Ehren und all solche Dinge. Geht das? Wenn man das mal so richtig auf der Zunge zergehen lässt, das ist eine Frechheit eigentlich, auf den ersten Blick. Wenn man da aber noch mal genauer hinschaut, gibt es mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Einer ist der, dass die hohen Priester und die Gottgeweihten im alten Bund nichts mit den Toten zu tun haben durften. Der hohe Priester war derjenige, der in die Gegenwart Gottes gegangen ist. Die Nazireer, die Gottgeweihten, die durften auch nichts Totes berühren. Das ist eine Auslegung. Eine andere Auslegung finde ich ein bisschen plausibler. Wenn wir uns mich vor Augen führen oder vor Augen halten, dass wenn ein Mann starb und sein Erstgeborener seine Verpflichtung nachkam, seinen Vater zu begraben, erhielt der Erstgeborene doppelt so viel Erbe wie seine anderen Söhne. Diese Auslegung würde nahelegen, dass es ihm vielleicht ums Geld geht. So nach dem Motto, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich will vorher nochmal ordentlich Reibach machen, ich will nochmal Kohle machen, ich will nochmal das Erbe abziehen und möchte auch noch ein bisschen doppelt so viel haben wie meine Brüder. Also auch hier, Bindung an das Materielle. Und der dritte Mensch, der zu Jesus kommt, sagt, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus sagt dann, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Da habe ich euch mal so ein Bild mitgebracht, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. So ein Bild auf dem Acker, wenn man so einen Gaul, der vor einem langläuft und dann so eine Furche ziehen will, dann kannst du dich nicht ablenken lassen. Du kannst nicht nach hinten schauen und nach vorne und rechts und links und läufst so cool nebenher. Du musst einen Punkt am Ende des Feldes anvisieren und darfst es nicht aus dem Auge verlieren, sonst ziehst du irgendwas auf dem Feld, aber keine gerade Furche. Das ist das Bild. Jesus sagt, wenn du dich von irgendetwas ablenken lässt, was das Anliegen des Reiches Gottes ist, und das Ziel des Reiches Gottes ist die Ewigkeit. Das Ziel des Reiches Gottes ist, mit Gott verbunden zu sein für immer und ewig. wenn du dieses Ziel aus dem Blick verlierst, dann machst du irgendetwas auf diesem Feld. Du machst Pirouetten, meinetwegen, sieht vielleicht auch schick aus, aber du kannst es nicht gebrauchen. Drastische Worte. Ich finde, das sind auch drastische Worte an Christen. Ist es dein Ziel? Hast du deinen Gedanken, deinen Blick in der Ewigkeit verankert? Wie ich das letzte Woche gesagt habe, diesen Tag, an dem wir vor Jesus stehen werden und er unser Leben anschauen wird und beurteilen wird und sagen wird, mein treuer Knecht, zieh ein in meines Vaters Herrlichkeit. Das wünsche ich mir, dass das jeder hier in dieser Gemeinde in seinem Herzen hat und sagt, da setze ich mich fest, das ist der entscheidende Tag, da will ich dabei sein, da will ich, dass Jesus sagt, hast du gut gemacht, toll, mein Sohn, meine Tochter. Das ist das Ziel auch dieser Predigtreihe. Dass wir uns innerlich dort festmachen und nicht ablenken lassen von der Vergangenheit. Und ich habe in der Vorbereitung einen prophetischen Impuls gehabt, wo ich dachte, Gott will. Ich will es noch kurz noch weiter auslegen. Jesus sagt hier, dieser Mensch, der hier zu ihm kommt, der hat offensichtlich eine ziemlich gute Beziehung zu seiner Familie. Weil er sagt, ich will nochmal zurück, ich will nochmal Tschüss sagen. Das sind Leute, die ich lieb habe. Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, das gilt aber genauso auch umgekehrt. Es gilt genauso umgekehrt, wenn du sagst, deine Vergangenheit, das, was hinter dir liegt, deine Familie, deine Bildung, deine inneren Katastrophen in der Vergangenheit halten dich ab von der Nachfolge Jesus. Dann möchte ich dir heute sagen, Jesus sagt, fixiere dich auf den Punkt in der Zukunft. Du kannst mir nachfolgen. Du kannst mir nachfolgen, egal was deine Geschichte ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht für einen heute wirklich ein wichtiger Impuls ist. Aber ich möchte dir sagen, Jesus schenkt dir diese Perspektive. Egal was war, mach dich fest in der Zukunft, in der Ewigkeit. Darum geht's. Darum geht's. Also es geht darum, irdische Reichtümer, irdischen Besitz innerlich vor Gott zu prüfen und das Herz zu prüfen. Und zu sagen, Jesus, wie sieht es da eigentlich aus? Und wenn wir das mal tun, auch im Hinblick auf Matthäus 6, in der Bergpredigt, wo es darum geht, da sagt Jesus auch zu einer großen Menschenmenge, unter anderem diese Verse, ich werde das in Auszügen jetzt vorlesen, Matthäus 6. Sammelt keine Reichtümer auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen und oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, jetzt habe ich es vergessen mitzuklicken, da, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ich mache das jetzt mal so. Und dann geht es weiter. Ich habe einige Verse ausgelassen. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder den einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld, in der Ursprache steht nicht Geld, sondern Mammon, und das werde ich auch gleich mal erklären, dass es ein wichtiger Unterschied ist. Nicht Geld und dem Mammon dienen. Und dann weiter habe ich einiges wieder ausgelassen, wo es um das Sorgen geht. Könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Ich möchte euch ja auch anreizen, die Bibel zu lesen. Was hat er weggelassen? Könnt ihr zu Hause nachgucken. Wenn ihr für ihn, also für den Vater im Himmel, lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das mal zu einem Bibelwort, was Jesus zum Thema Besitz und Reichtum sagt. Dietrich Bonhoeffer, dieser bekannte Theologe, der kommentiert diese Stelle, indem er fragt, wohin steht das Herz des Jüngers? Das ist die Frage. Steht es zu den Gütern der Welt? Steht es auch nur zu Christus und den Gütern? Oder steht es zu Christus ganz allein? Das ist die entscheidende Frage, die in dieser Stelle aufgeworfen wird. Und die Bonhoeffer so wunderschön auf den Punkt bringt. Steht dein Herz zu den Gütern der Welt? Steht dein Herz zu den Gütern der Welt und zu Christus? Also stehst du so quasi auf beiden so ein bisschen? Oder steht dein Herz allein auf Christus? Das ist die entscheidende Frage für dich als Nachfolger. Jesus macht das hier ganz deutlich. Da, wo wir etwas anhäufen, kann es etwas leicht zu einem Götzen werden. Wo etwas zwischen mir und Gott steht. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz verortet? Das Ding ist doch, Jesus sagt an dieser Stelle, du hast definitiv einen Schatz. Die Frage ist, wo ist dein Schatz? Es ist nichts gegen einzuwenden, zu sagen, ich möchte einen Schatz haben. Jesus sagt, es ist wichtig, dass du darauf achtest und jetzt wieder diese Ewigkeitsperspektive hast. Im Hier und Jetzt ist Reichtum und Besitz ein sandiges Fundament. Im Hier und Jetzt ist Reichtum und Besitz. Wenn du da deinen Anker reinwirfst, könnte es sein, dass du im Laufe deines Lebens deine Position verlierst, deine Sicherheit verlierst. Und es geht darum, vom Wort Gottes her hier uns einzuladen, miteinander zu sagen, es gibt einen Ort, wo du dein Herz und deinen Schatz verorten kannst, nämlich in der Ewigkeit, wo Besitz und Reichtum für dich angesammelt wird, der nicht in Gefahr ist, wo nicht Motten und Rost sie zerstören können. Bonhoeffer nochmal, wo mein Schatz ist, da ist mein Vertrauen, da ist meine Sicherheit, da ist mein Trost, da ist mein Gott. Das ist auch der Grund, warum bei Paulus an vielen Stellen Hurerei oder Unzucht und Habgier parallel stehen. Und wo er zu beidem sagt, das ist Götzendienst. Und in frommen Kreisen sagt man ganz häufig, ja, diese Hurerei und Unzucht, ganz, ganz schlimm. Und natürlich ist auch nicht gut, klar. Aber was ist mit der Habsucht? Und deswegen hatte ich das auf dem Herzen, da mal so richtig drauf zu kloppen in der Predigt. Habsucht ist genau auf der gleichen Ebene wie Hurerei. Es ist Götzendienst. Und es mag sein, dass die meisten sagen, ja, alles okay, ich kriege das hin, Zehnten geben und bla bla bla, ist alles in Ordnung. Es kann sein, dass du sagst, oh, ich hänge so an dem Geld. Ich möchte nicht dich kaputt machen, sondern ich möchte deine falsche Perspektive angreifen und dir deutlich machen, da ist Sand unter deinen Füßen und ich möchte dich ermutigen, auf Christus zu schauen, weil er uns eine neue und eine bessere Sicherheit bieten will. Ich komme aus der Bank, ich habe Bankkaufmann gelernt. Ich habe es erlebt, wie Menschen da sind, die ihr Geld und ihr Herz auf ihr Bankkonto und ihr Depot. Das ist ihre Sicherheit. Aber ihr Lieben, 2008 sind die Banken abgeschmiert. Da haben sich Leute aus den Hochhäusern rausgeschmissen und haben sich ihr Leben genommen, weil sie alles verloren haben. Das war ein Drama. Und ich wünsche mir, dass keiner hier rausgeht und sagt, mein Herz ist auf meinem Bankkonto, auf meiner Versicherung, auf meinem Haus, whatever. Wenn Gott dir das schenkt, preis dem Herrn, gar kein Problem. Nutz es gut. Du bist Verwalter. Du bist Verwalter von irdischen Gütern. Aber mach dein Herz darauf nicht fest. Und ich wollte das heute mal so ganz deutlich sagen. Paulus sagt, Hurerei und Habgier stehen absolut parallel nebeneinander. Und wenn unsere Herzen da nicht frei sind, haben wir ein Problem mit Gott. Darum geht's. Und darum sage ich das mal so ganz deutlich, dass wir an dieser Stelle Freiheit brauchen. Jesus sagt mich hier, wir können nicht Gott und Mammon dienen. Mammon ist das Wort, was dort eigentlich steht. Da geht es nicht in erster Linie um Geld. Mammon ist ein aramäisches Wort und das bedeutet Reichtümer. Und dahinter steckt die Idee, dass es einen Gott gibt oder dass es einen Gott des Wohlstandes gibt. Und die Grundhaltung ist, der Mensch kann für sich selbst sorgen, weil er so viel hat. Er braucht eigentlich keine anderen Götter mehr. In der damaligen Zeit auch so eine Art Götzen. Und Jesus personifiziert dieses Streben. Es manifestiert sich im Menschen. Es ist eine personale Gestalt. Es ist sogar ein Geist. Es stehen sich gewissermaßen, also wenn Jesus das hier so deutlich macht, zwei geistliche Kräfte gegenüber, Gott und Mammon. Und beide kämpfen um unser Herz. Und deswegen ist es so wichtig zu betonen, dass es dort nicht um Geld in erster Linie geht. Geld ist eigentlich neutral. Die Frage ist, welcher Geist steckt hinter dem Geld? Ist es der Geist Gottes oder ist es der Geist Mammon, wo es nur um dich geht? Beide werben um unser Herz, aber mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Mammon will den Menschen beherrschen. Er will ihn knechten, er will, dass wir ihm dienen. Er sagt zum Beispiel, wenn wir noch mehr Geld hätten, dann würde alles viel besser sein. Und Gier, Habsucht und Egoismus sind die Folge. Es geht dann nur noch um mich, dass ich mehr habe, dass ich im Reichtum und im Geld meine Sicherheit beziehe. Und wenn der Geist Gottes hinter dem Geld steht, dann ist das die innere Haltung, Gott hat mich beschenkt. Alles, was ich habe, gehört ihm. Ich bin nur Verwalter. Jesus hat uns zugesagt, der Vater sorgt für mich, egal was passiert. Das ist eine Freiheit zu leben. Das ist eine Freiheit auch zu geben, zu segnen und weiterzugeben. Das ist eine ganz andere Haltung. Ich kann mich verschenken. Jesus, der König der Könige, nimmt Knechtsgestalt an, um dem Menschen zu dienen. Und darin ist er auch Vorbild im Geben. Er hat sich verschenkt. Und so können wir, wenn wir innerlich Christus vor Augen haben, wenn wir sein Wesen vor Augen haben, dann können wir anfangen, zu uns zu verschenken. Dann können wir anfangen, auch von unseren Gaben und Fähigkeiten etwas weiterzugeben. Deswegen ist mir so wichtig auch zu sagen, wenn wir hier auch über Geld sprechen, das ist nicht das, wie das in der katholischen Kirche im 14., 15. Jahrhundert passiert ist, wo man damit Angst gemacht hat. Es ist die Folge einer Begegnung mit Gott, dass wir frei werden. Nicht die Voraussetzung. Also ich sage nicht, du musst etwas geben, damit du im Himmel ankommst. Das hat Luther damals zu Recht angegriffen. Der berühmte Tetzel, der rumgelaufen ist und gesagt hat, wenn das Geld im Kasten springt, die Seele in den Himmel springt. Darum geht's nicht. Überhaupt nicht. Will auch überhaupt nicht missverstanden werden. Ich kann mir so vorstellen, dass bei dem einen oder anderen denkst, ja, die reden über Geld und so weiter. Aber das ist nicht gemeint. Es geht darum, ich möchte dich einladen, es gibt zwei geistliche Mächte, die Jesus hier uns vor Augen malt. Einmal Mammon, der unser Herz in Gefangenschaft nehmen will. Und wir werden am Ende diejenigen sein, die leiden. Darum geht's. Und ich glaube, dass dein Schöpfer möchte, dass du in Freiheit lebst. Und Freiheit bedeutet maximal Beziehung mit Gott. Dazu sind wir Menschen geschaffen. Der Mensch ist geschaffen in erster Linie zur Beziehung zu Gott im Himmel. Zu deinem Schöpfer. Dafür sind wir als Erste geschaffen. Das ist das, wo sich die Fragen beantworten nach dem Sinn im Leben. Das ist das, wo sich die Fragen stellen, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich hin? Da entscheiden sich diese Fragen. Und darum geht's. Darum geht's. Wir wollen und sollen frei sein. Und Jesus sagt dann zum Schluss, wenn ihr das Reich Gottes an erster Stelle habt, dann werdet ihr diese anderen Dinge auch haben. Das ist nicht so, dass ihr das nicht haben dürft. Aber Gott schenkt sie euch. Quasi im Vorbeigehen. Könnt ihr jetzt eigene Zeugnisse nennen. Ich könnte euch den einen oder anderen Bruder oder Schwester hier nach vorne holen, die das erlebt haben. Sie haben etwas gegeben ins Reich Gottes. Und sie haben von Gott andere Dinge zurückgeschenkt bekommen. Gott ist nicht knauserig. Aber Gott möchte, dass unsere Herzenseinstellung stimmt, dass das Reich Gottes die erste Priorität im Leben hat. Da gibt es eine interessante Parallele im Alten Testament beim Propheten Haggai. Ich möchte euch kurz so in die Situation mit reinnehmen, in diese kurze Geschichte, die ich jetzt noch zum Schluss vorlesen möchte. Der Tempel in Jerusalem war zerstört worden durch die babylonische Herrschaft oder durch die Babylonier, die das erobert haben. Und einige Jahre später durften Leute, nachdem das babylonische Reich besiegt worden ist durch die Perser, durften die wieder zurückkommen nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Und da kamen einige zurück und haben angefangen, die Grundmauern des Tempels wieder aufzubauen. Und der Tempel in Jerusalem war der Ort, wo Gottes Gegenwart war. Wo Gottes manifestierte Gegenwart erlebbar war. Und dann gab es aber Widerstände von den Nachbarvölkern. Die haben angefangen und gesagt, oh nein, jetzt kommen die Israeliten zurück. Und die haben angefangen, da zu opponieren, in Opposition zu gehen und haben versucht, das zu behindern. Und die Leute haben angefangen, sich von ihrem eigentlichen Anliegen, nämlich den Tempel aufzubauen, abzubringen. Und haben sich ihre eigenen Häuser gebaut. Und haben 16 Jahre lang nur die Grundmauern gehabt. Und in diese Situation spricht dieser Text hinein. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? Das Volk hatte sich abgewandt von dem eigentlichen Anliegen und hatten sich einfach nur noch nette, schöne, getäfelte Häuser gebaut. Und Gott fragt sich und spricht in die Situation hinein, wollt ihr in euren getäfelten, schicken Häusern wohnen, Und das Haus Gottes ist nicht mal aufgebaut. Dann geht es weiter in Vers 5. Und nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Gott lädt das Volk ein und sagt, Leute, schaut euch doch mal an. Ihr seht viel aus, viel Samen geht auf die Felder, aber ihr bringt wenig ein. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, habt aber immer noch Durst. Ihr kleidet euch, aber ihr werdet nicht warm. Und das Geld, was du hast, legst du in einen löchrigen Beutel. Diese Widersprüche, dieses, muss ich die Frage stellen, was soll das? Und in Vers 9 heißt es dann, ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Und dann macht sich das Volk auf. Sie nehmen diesen prophetischen Impuls auf und sagen, okay, wir wollen uns jetzt zusammen ans Werk machen und den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und deswegen, ich finde, das ist so eine tolle Geschichte, die das deutlich macht, wo Gott reinspricht und sagt, macht doch das mein Anliegen zu eurem allerersten und wichtigsten Anliegen. Nämlich, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Der Tempel in Jerusalem war damals der Ort, wo Gott sich manifestiert. Aus neutestamentlicher Sicht, wenn Jesus das so sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann ist uns allen klar, dass es nicht um einen Tempel mehr geht aus Stein und Beton. Das Neue Testament hat dieses Bild von einem Tempel verändert, erweitert, möchte ich sagen, ins Geistliche hinein und hat deutlich gemacht, der Tempel Gottes, der Ort, wo sich Gottes Gegenwart manifestiert, ist da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Das ist etwas, was den Tempel Gottes ausmacht, wo Menschen sich treffen im Namen Gottes und sagen, hier wollen wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit, wie Jesus das so schön sagt. Und so erklärt sich der Text aus Epheser 2, Vers 20. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Da spricht Paulus in die Gemeinde hinein und sagt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, da haben wir wieder dieses Bild. Jesus Christus ist der Eckstein, er ist das Fundament, auf dem Gemeinde gebaut wird. Das haben wir von Lothar nochmal so schön gehört. Es geht nicht um die Gemeindeleitung, es geht nicht um irgendwelche Menschen, es geht darum, dass Jesus hier das Haus baut. Das hat er 70 Jahre getan und deswegen haben wir Hoffnung, dass er es die nächsten 70 auch tut. Danke nochmal für dein Wort heute Morgen. Richtig gut. Und dann geht's weiter. Auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst. Wichtiges Wort. Lass uns mal alle sagen, der Tempel wächst. Der Tempel wächst. Epheser sagt es. Zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Da wird nicht etwas abgebrochen, sondern aufgebaut. Und Gott baut es selbst durch Menschen. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns da eins machen und sagen, ja, ich will mitbauen. Ich will, dass wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen. Das heißt nicht, dass wir unvernünftig sein müssen. Das heißt nicht, dass wir nur noch im Tempel sein müssen. Also ich glaube, der ein oder andere Christ muss auch mal wieder gesagt werden, ja, dein Haus zu Hause darf auch da sein. Ja, also versteht mich nicht falsch, ich habe da den einen oder anderen vor Augen, wo ich sage, Mensch, du darfst auch mal zu Hause sein. Das gibt eine Balance da auch. Es geht nicht darum, sich aufzuopfern und nachher nichts mehr zu können, sondern es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dass das Reich Gottes wachsen kann in dieser Stadt. Ihr Lieben, ich weiß, es ist ein heißes Eisen, dieses Thema und diese Predigtreihe. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott um unsere Herzen kämpft und um unsere Herzen kämpfen will. Und Jesus hat das ziemlich deutlich in diesem Text aus dem Matthäus-Evangelium gemacht, dass es bei Gott kein Entweder-Oder gibt. Du kannst nur Gott lieben oder Gott hassen. So drastisch ist es nun mal. Auch wenn du denkst, ich kann ein bisschen dies und ein bisschen das. Jesus sagt, bei mir, im Reich Gottes gibt es das nicht. Du kannst nicht zwei geteilten Herzens sein. Und ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen. Und ich möchte euch ein Gebet aus dem Gebetsbuch des Volkes Israel vorlesen. Und ich möchte, dass jeder Einzelne sich entscheidet, ob ich dieses Gebet für mich annehme und mich daraufhin überprüfe. Und dass der Geist Gottes, ich habe den Eindruck, dass vielleicht der Geist Gottes zu jedem persönlich sprechen oder zu einigen persönlich sprechen wird. Und dass wir das zu unserem inneren Anliegen machen. Aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Weg. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir einfach uns selber fragen, auf welchem Fundament steht dein Leben? Und wenn du den Eindruck hast, mein Fundament ist irgendwie wackelig geworden oder ich tendiere hin zu Sand. Jesus war mal mein Fundament, aber jetzt bin ich ziemlich vom Weg abgekommen. Dass du heute wieder neu eine Entscheidung triffst und sagst, nein, ich werde mein Herz nicht gefangen nehmen lassen von Mammon. Ich werde mein Herz nicht gefangen nehmen lassen von den Reichtümern dieser Welt. Und wenn du sagst, ich habe noch nie auf diesem Fundament gestanden, auf diesem Eckstein, dann lade ich dich nach diesem ersten Teil ein, dass du das heute festmachen kannst.